Ihr hört die Sendung Zoom auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Zoom zur Vorbereitung des 52. Internationalen Eucharistischen Kongresses, was in knapp 6 Tagen anfängt. 222 Jahre St. Josephs Kirche. Wir präsentieren einen weiteren Veranstaltungsort für den Internationalen Eucharistischen Kongresses. Sogar Roger Schütz und die heilige Teresa von Kalkutta haben in der Kirche St. Josef gebetet. Nach der Befreiung von der Türkenherrschaft 1686 bestand das zuerst untere Vorstadt, später Lerchenwiese-Vorstadt genannte Gebiet hauptsächlich aus Ackerflächen und Gärten. Ab 1720 siedelten sich hier in größeren Teilen Deutsche und später Slowaken an, aber auch tschechische, mährische, polnische, rumänische und russische Familien fanden hier eine neue Heimat. Die Bürger errichteten sich heilige Stätten wie den Kalvarienberg und einen Glockenturm. Kleine Kirche, eine große Gemeinde. Zur Gründung einer eigenständigen Pfarrei kam es im Jahr 1777. Die erste Kirche war aus Holz gebaut und bot nur Platz für 380 Personen. Daher baten die Bürger Kaiser Josef II. Um den Bau einer größeren und prächtigen Kirche, für die sie als Schutzpatron den heiligen Josef auch als Zeichen des Respekts für den Kaiser gewählt haben. Rasches Tempo. Mit dem Bau wurde 1788 nach den Plänen von Josef Talher begonnen. Aber bald stellte sich heraus, dass der Boden für ein größeres Gebäude ungeeignet war, so dass Fürst Primas Josef Batthyány es errichtet hat, die neue Kirche an der Stelle des ehemaligen Glockenturms zu errichten. Die Arbeiten begannen 1797 und der vereinfachte Bau schritt zügig voran. So hat man beispielsweise nicht mal auf die Fertigstellung des Turms und die Hauptfassade gewartet. Ende 1799 feierten schon der Pfarrer von Tereshvaros, also Theresienstadt, Michael Pfingstl, die Messe in der neuen Kirche. Die gute Arbeit und die Zeit. Die Schnellarbeit forderte jedoch ihren Tribut. Einige Wochen nach der Einweihung waren der Chor samt Orgel abgerissen und bei der Inspektion vor Ort wurden auch Risse im Gewölbe festgestellt. Die Fertigstellung der Kirche begann schließlich 1810 mit einem zweitürmigen Entwurf. Diese Phase wurde 1814 abgeschlossen, aber die Türme wurden mit einem Walmdach anstelle eines Kupferhelms verschlossen. 3 Jahrzehnte des Wartens. Vor dem 14. Alter, den schlichten Hochaltar ersetzte, sammelte man seit 1801, aber größere Spenden kamen erst nach 1825. Im Jahr 1835 wurde mit dem Bau des Hochaltars nach den Plänen des weltberühmten klassizistischen Architekten Joseph Hild begonnen, der am Weihnachtstag 1837 eingeweiht wurde. Ein Jahr später kam das große Hochwasser von Pest. die Verwüstung durch die Flut. Das große Hochwasser von 1838 in Pest verschonte auch die Kirche nicht. Leider ist es nicht mehr möglich, das genaue Ausmaß der Schäden zu rekonstruieren, aber den Inventar von 1844 zufolge muss der Schaden beträchtlich gewesen sein. Die Seitenaltäre des heiligen Antonius von Padua, von Maria Hilf, von der Fischerzunft wurden so stark beschädigt, dass sie demontiert werden mussten. Die ersten größeren Renovierungsarbeiten fanden nach den 1850er Jahren statt und wurden ebenfalls von Hild geleitet. Eingeschmolzenen Glocken. Nach dem österreich-ungarischen Ausgleich im Jahr 1867 wurde die Kirche nach einem Plan von 1889 im Stil des Neobarocks und der Neoresonanz umgebaut. Von den 5 Glocken in den Türmen wurden 3 während des Ersten Weltkriegs eingeschmolzen. Aber dank der gemeinsamen Bemühungen der Bevölkerung konnten sie bis 1925 ersetzt werden. 1938 prächtige Erneuerung. Für den Eucharistischen Kongress 1938 wurde eine weitere Renovierung durchgeführt. Die Fresken der Kirche wurden gereinigt, die ornamentalen Verzierungen neu gestrichen, die Statuen und Seitenaltäre neu vergoldet und die Kanzlei restauriert. Während des Zweiten Weltkriegs zog die Front buchstäblich durch die Kirche, die von der Sowjetarmee als Kaserne, Kochstelle und sogar als Toilette genutzt und fast vollständig geplündert wurde. Zum Schweigen gezwungen. 1983 nahm der Gründer der Gemeinschaft von Theise, Roger Schütz, an einer stillen eucharistischen Anbetung in der Kirche teil, weil die kommunistischen Behörden ihm die Einreise nur gestatten, wenn er in der Öffentlichkeit nicht sprach und nicht einmal diese Gesänge durften gesungen werden. Im Jahr 1986 war die heilige Mutter Teresa von Kalkutta zu Gast in der Kirche. Ein neuer Anfang. Am Vorabend des politischen Wandels wurde die Gemeinschaft hier neu belebt. Die Reorganisation der klösterlichen Frauengemeinschaft begann hier mit Hilfe der Societas Sorum Socialium, Schwester des Sozialdienstes. Bereits seit 1990 unterrichten Religionslehrer und Lehrerinnen in den städtischen Schulen und Kindergärten. Die karitativen Aktivitäten wurden neu organisiert und der Schwung hält seit Jahrzehnten an. Spirituelles Zentrum. Die Kirche gilt auch als geistiges Zentrum der slowakischen Gemeinschaft in Budapest. In Josefstadt wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts regelmäßig Predigten in slowakischer Sprache gehalten. Und einem Reiseführer vor der Jahrhundertwende zufolge wurde an Sonn- und Feiertage um 6:30 eine slowakische Predigt und um 7:00 eine slowakische Messe abgehalten. Für die geistige Betreuung der Changangos in Budapest hielt die Kirche darüber hinaus monatlich eine Messe in rumänischer Sprache. Messe auf Slowakisch. Um die Jahrhundertwende wurde auch der Budapestanski, Katolicki, Delenski Kruch Budapester katholischer Arbeitskreis, eine christliche soziale Arbeitsvereinigung unter der Leitung des Pfarrers Endre Sandorfi, gegründet. Sandorfi versuchte, die Mitglieder in religiöser und moralischer Hinsicht zu erziehen, auszubilden und zu unterrichten. Es ist daher durchaus verständlich, dass Metropolitanerzbischof Sir Bernard Bober von Košice, also Kaschau, beim Internationalen Eucharistischen Kongress am 8. September in der Pfarreikirche St. Josef die Heilige Messe in slowakischer Sprache zelebrieren wird. In einer Familie, der slowakische Hohepriester bemüht sich um einen lebendigen, grenzüberschreitenden Dialog. Es war Erzbischof Bernard Boder, der die Reliquie der seligen Anna Kolarsarova auf das Missionskreuz, das Symbol des Internationalen Eucharistischen Kongresses, legte. Anlässlich des 400. Todestag des Märtyrers von Kaschau, deren Reliquie ebenfalls das Kreuz schmücken, betonte der Erzbischof, ich zitiere, keine der drei heiligen Märtyrer von Kaschau war slowakischer Herkunft. Alle drei kamen aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Mark Körösi wurde im heutigen Kroatien geboren. Menihert Grodecki in Polen und István Pogorac stammte aus Siebenbürgen. Sie erlitten den Märtyrertod in Košice und wurde so zu Kaisenschauern. Zitat Ende. Ihr gemeinsamer Glaube machte sie zu Brüdern, was ein weiteres Beispiel für die Transinternationalität der katholischen Kirche ist. Sie versammelten die Getauften zu einer Familie unabhängig von Rassen und Nationalitäten. Und dann noch zum Schluss die Kavalienkapelle. Die Geschichte des Gebäudes, das ursprünglich an der Stelle des heutigen Klavierenplatzes stand, ist merkwürdig. Eine wohlhabende Frau namens Anna Maria Schwarz tötete ihren Ehemann während eines Streits, wofür sie zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Sie bat darum, ihre Strafe in einem Paulinerkloster zu verbüßen und beschloss aus Buße mit ihrem Vermögen eine Kapelle bauen zu lassen. Die Arbeiten fanden zwischen 1746 und 1749 statt und die Kalvarienkapelle wurde 1795 eingeweiht. Als Budapest Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Weltstadt wurde, wurde es im Zuge der Stadtplanung auf Initiative von Alois Strobel Stein für Stein an seinen heutigen Standort in Epreskert in Teresváros auf den Campus der heutigen Ungarischen Akademie der Bildenden Künste unter der Beisa Straße 41 versetzt. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war die Sendung Zoom zur Vorbereitung auf den 52. Internationalen Eucharistischen Kongresses. Nun machen wir eine Musikpause und dann kommt die Sendung Theologiestunde. Thank you.
Theologiestunde auf novaradio.ch. Was bleibt vom Pontifikat Johannes Pauls II.? Wenn man die Würdigungen in diesen Tagen hört, könnte man meinen, ein großer Politiker sei gestorben. Tatsächlich war Karol Wojtyła ein Staatschef und einer der Überwinder des Kommunismus. Aber seine oszillierende Gestalt ist mit politischen Kategorien nicht einfach zu fassen. Stefan Kempis versucht eine Einschätzung.
Brezhnev, Carter, Deng Xiaoping, wo sind sie geblieben? Ich möchte behaupten, dass Papst Johannes Paul II. Der größte unter den führenden Männern unserer Zeit ist. Das schrieb der große Historiker Timothy Garton Ash einmal über den jetzt verstorbenen polnischen Papst. Die politischen Spuren, die dieser Pontifex in seiner Zeit hinterlassen hat, sind tatsächlich unübersehbar. Er brachte den Kommunismus mit zum Einsturz. Er verhalf dem Libanon, nach langem Bürgerkrieg, mit zu einem Friedensabkommen. Er forderte die USA heraus, als er nach Kuba reiste und als er während der Kriege im Irak und in Afghanistan hartnäckig vom Frieden sprach. Er baute gleichermaßen Kontakte nach Israel und in die islamische Welt auf. Und doch, Karol Wojtyła war keiner der allglatten Politmanager von heute, sondern ein sperriger, über den Aufregungen der Tagesaktualität stehender Denker und Beter. Ist das ein Widerspruch? Bestimmt nicht der einzige Widerspruch dieses Papstes. Er war, biblisch gesehen, ein Zeichen des Widerspruchs.
Die Kirche ist keine politische Instanz. Sie achtet die Verantwortung des Staates, ohne sich in seine politischen Aufgaben einzumischen.
Nagelprobe Kommunismus. Gerade hier hatte der Papst aus dem Osten angeblich den größten Einfluss. Als Stimme für die Kirche des Schweigens habe er zum Fall der Mauern in Europa beigetragen. Passt das zur behaupteten Nicht-Einmischung in die Politik? Die Antwort hat Johannes Paul einmal in einem Redemanuskript gegeben.
Es wäre sicher verfehlt, wollte man die Tätigkeit der Kirche in der damaligen Zeit an ihrem politischen Einfluss messen. Sie ist ihrer gesellschaftlichen Aufgabe gerade deshalb gerecht geworden, weil sie sich mit dem diktatorischen Unrechtssystem nicht arrangiert hat.
Ist das politische Geheimnis Johannes Pauls? Einfluss durch Verweigerung, durch Abseitsstehen? Die Haltung der Kirche in kommunistischer Zeit hat er in einer Ansprache einmal so beschrieben.
Nach der totalen Abschottung des Systems nach dem Westen hin habt ihr in konsequenter Weise zu kirchlichen und gesellschaftlichen Fragen Stellung genommen. Die eine Stimme, mit der ihr gesprochen habt, eure Übereinstimmung in der Beurteilung der Situation und euer gemeinsames Vorgehen verdienen Anerkennung und Dank. Priester wie Laien haben dem Wort ihrer Hirten Vertrauen schenken können. Wenn Gläubige sogar persönliche und berufliche Nachteile im Kauf nahmen, um konsequent in der Nachfolge Christi zu bleiben, so konnten sie das in dem Bewusstsein tun, dass die Bischöfe ihre Entscheidung mittrugen und sich schützend vor sich stellen.
Tatsächlich war der Staatschef des Vatikans davon überzeugt, dass es der Kirche paradoxerweise nicht schade, wenn sie ganz streng bei ihren Leisten bleibe.
So gewinnt sie umso mehr an Autorität, Mahner für die wahre Freiheit zu sein, Mahner für die unveräußerlichen Rechte der menschlichen Person, für ihre Würde und göttliche Berufung.
Johannes Paul war eine politische Autorität, weil er sich seine Unabhängigkeit bewahrte, sich vor keinen politischen oder ideologischen Karren spannen ließ. Spätestens seine Visite bei Fidel Castro in Havanna etwa dementierte alle, die ihn für einen kalten Krieger gehalten hatten. Karol Wojtyła, blieb seine eigene Partei. In der Öffentlichkeit brach der absolute Vatikanmonarch die Lanze nicht für ein bestimmtes System, sondern für den Menschen. Er war der Sprecher der Menschlichkeit und der Menschenwürde.
Im Namen der wahren Freiheit und der Würde des Menschen ist die Kirche vor allem aufgerufen, für die Bewahrung des moralischen Gewissens und eines vor ihm verantwortbaren sittlichen Handelns einzutreten. Und das nicht nur im individuellen, sondern auch im gesellschaftlichen Leben.
Die politische Statur und das politische Denken des verstorbenen Papstes sind ein spannendes Thema, Stoff für künftige Forschung. Mit einem Verweis auf seinen Anteil an der Überwindung des Kommunismus macht man es sich zu einfach. Der Papst aus dem Osten lässt sich gerade nicht für politische Korrektheit vereinnahmen. Ein Titan aus den Beskiden war er, ein eigenwilliger politischer Denker, der erste globalisierte Papst, schon bevor das Internet erfunden war. Seine Botschaft an die Macher von heute bleibt aktuell.
Gerade zu Zeiten wie der heutigen ist eine feste Orientierung notwendig, die den Blick auf die Mitte menschlichen Lebens nicht verliert. Gott muss deshalb der Mittelpunkt der Gemeinschaft eines Volkes bleiben, wenn es nicht in Unmenschlichkeit hinabsinken will.